Genau, also super spannendes Thema. Maria, magst du einfach deine Frage direkt selbst so vielleicht nochmal stellen?
Ja, weil du das eben so abgekürzt hast, aber ich fand es super spannend, was du darüber denkst, warum Werbung zum Beispiel auf Facebook oder generell nicht funktioniert.
Also, es ist zweiteilig. Ein Teil ist, was ist denn der Sinn von Werbung? Letztendlich ist es Umsatzerhöhung für Unternehmen. Das ist so, kann man nachvollziehen als Nicht-Werbender. Aber es gibt in der Werbung zwei unterschiedliche Arten von Werbung. Das eine ist die Produktwerbung und das andere ist die Imagewerbung. Also, dass ich irgendwann Tempo als Begriff für Papiertaschentücher etabliert habe, das ist Imagewerbung, das ist Branding-Werbung. Während die jetzt gerade im Angebot und jetzt haben wir gerade 2,50 € für ein Päckchen Tempos. Das ist die Produktwerbung, das ist eine einfache Produktwerbung. Und die würde ich sagen, die klappt doch noch ganz gut, aber auch da ist die Frage, ob das Tracking wirklich einen Mehrwert bringt. Was definitiv nicht der Fall ist, ist, dass Tracking-Werbung in irgendeiner Art und Weise hilft, dass die Leute einen Brandnamen bekommen. Da wird nur gequirlter Quark, da wird also nur Kacke erzählt von Communication und Engagement, oh, jede Menge Müll. Einfaches Beispiel. Also als ich zur Schule ging also im letzten Jahrtausend, gab es sonntagsabends einen Tatort. Und montags morgens haben wir in der Schule über einen Tatort gequatscht. Wir haben alle den gleichen Film gesehen. Zur gleichen Zeit, aber auch den gleichen Film gesehen. Wenn ich meine Google Timeline, meine Facebook Timeline, meinen Twitter Feed, meinen TikTok ansehe und, dann sehe ich dort auf dem Bildschirm irgendetwas, das ist individuell auf mich zugeschnitten. Nur für mich. Sonst für keinen. Ich sehe das. Das heißt, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe ein tolles Video gesehen und renne damit auf den Schulhof morgens, dann sagen die anderen, was für ein Video? Ist gar nicht da. Sprich, jetzt wieder Werbung. Für die Werbung brauche ich ein gemeinsames Erlebnis. Damit ich ein Brand schaffen kann, brauche ich, dass die Leute ein gemeinsames Erlebnis haben, dass sie das gemeinsam sehen. Billboard-Werbung, Fernsehwerbung und. Da funktioniert das noch recht gut. Ja. In dem Tracking hat das null Effekt. Und die Statistiken, die ich bisher sehen konnte zu dem Ding, ist, dass letztendlich Brand-Werbung in der neuen Technik völliger Quark ist. Und das ist ein Teil. Aber ich sage, das ist absolute Geldverschwendung. Das zweite ist, dass wenn ich einfach die Frage stelle, ich gebe 1 € für Werbung aus, wie viel Geld kriege ich jetzt dafür, dass, also wie viele Menschen sehen das? Ja? Also von meinem Euro, wie viel davon wird aufgewendet, dass das Leute wirklich sehen? Ist die Rechnung im Augenblick so, weil wenn sie gut sind, 40 Cent, andere sagen 20 Cent. Also sprich 80 Cent bis 60 Cent wird ausgegeben, ohne dass das irgendein Mensch sieht. Es verschwindet einfach. Das ist entweder Werbung, die auf irgendwelchen Fake-Seiten losläuft, dann die ganzen Clickbait-Farmen, also die ganzen Farmen, wo ich dann Telefone und Leute davor sitzen und tonnenweise auf Ads rumklicken und. Das heißt, die gesamte Werbeindustrie aufgrund dieses Multi-Level-Geschehens ist ein einziger Selbstbedienungsmarkt für unlautere Akteure.
Ganz
Wird
kurz
nicht wirklich angegangen.
mit Tracking meintest du, was du auch eben mit Targeting meintest, dass man genau aussuchen kann, welche Zielgruppen man möchte, dass die Werbung das erreicht. Und das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du sagst, Produktwerbung funktioniert schon immer noch, weil natürlich, wenn, also ich kenne das, meine Instagram-Werbung ist mittlerweile ziemlich gut darin, meinen modischen Geschmack herauszufinden, weil sie genau wissen, bei welchen Teilen ich auf die Website klicke oder wann nicht, aber nicht zur Markenbildung.
Genau.
Weil das ist ja schon so, also zum Beispiel ich auch persönlich als Journalistin sogar, ich habe zwar mit Werbung nichts am Hut, aber zum Beispiel gibt es ja Werbekampagnen, die Formate dann anwerben, also die dann doch auch den sozialen Medien sogar Geld in die Tasche spielen, was man auch gerne kritisieren kann, um in ganz kleinem Rahmen schon eine ganz genaue Zielgruppe auszuwählen, die ja auch meine sozusagen ist. Man kann dann sogar auswählen, wir wollen ganz gezielt die Menschen finden, die das Format noch nicht kennen oder die Instagram-Sachen noch nicht geliked haben oder noch nie auf diesen Hashtag geguckt haben oder was man da nicht noch alles auswählen kann. Und dann genau, wird gehofft, dass man entweder ein Slogan, ein Markenversprechen oder ein Produkt, in dem Sinne natürlich dann ein Video oder so anwirbt. Und
Genau.
das funktioniert dann ganz tatsächlich.
Ja, ich komme gleich noch zu dem Negativeffektor. Und ich hätte da noch eine Story dazu, weil das Spannende ist jetzt nicht mehr, wenn ich Werbung mache, sondern das Spannende ist, wenn ich politische Werbung mache mit dem Tracking. Dann kann ich nämlich sagen, dass ich den Leuten, die links sind, die Message schicke und den Leuten, die rechts sind, die Message schicke. Und das ist das, wo ich dann sage, wo ist das Tracking, also dann wirklich auch negativ, absichtlich negativ benutzt wird. Ja.
Im Chat haben wir auch die Anmerkung, auch von jemandem, der die Sachen kritisch sieht. Vielen Dank, dass man soziale Medien besser Netzwerkmedien nennen könnte. Ich finde das auch sehr spannend und hatte mir da auch so ein bisschen drüber Gedanken gemacht. Und also finde, Netzwerkmedien würde auch super passen. Vielleicht dazu auch noch mal, Maria, Ihre Meinung würde mich interessieren. Und noch gleichzeitig finde ich noch mal spannend trotzdem auf deine Rolle, Volker, als Softwareentwickler. Du hast es ja zu Eingang auch schon gesagt, über 50, männlich, weich, Softwareentwickler. Du warst ja schon, als du quasi reinkamst zu unserem technischen Check, waren wir sehr weiblich vertreten. Und als du den Tatort jetzt erwähnt hattest, da möchte ich einfach deine ganz persönliche Meinung nochmal hören. Wie hast du diesen Prozess, diese Entwicklung von digitalen Medien als Entwickler erlebt und für dich persönlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel hörst, Maria Popov macht ein feministisches Format auf YouTube. Also hast du das Gefühl, es wird sehr vielfältig, es wird zu vielfältig? So für dich persönlich? Also findest du es zum Beispiel einfacher, wenn man ZDF, ARD, Mediathek sieht und guckt dort gemeinsam den Tatort und spricht dann drüber? Und hast du das Gefühl, diese Diversität kann so herausfordernd sein, dass es irgendwie zu viel ist?
Ganz und gar nicht. Also ich finde es sogar, ich finde es geil. Also ganz, ganz ehrlich gesagt, ich finde das klasse, weil ich war jetzt gerade zum Abi-Treffen zum 30-Jährigen und habe das erste Mal mit Kommilitonen, Schulkolleginnen aus einer Mädchenklasse gesprochen, mit denen ich nie in der Schule zusammen war. Wir waren nur im gleichen Jahrgang. Ja. Und die haben was die als Schule beschrieben haben, also rein das Sexistische und das Umgehen von Lehrern und was ich als Erinnerung hatte von meiner Schule, komplett andere Welten. Also die waren nicht auf derselben Schule. Das war für mich in meiner Welt gar nicht vorhanden. Ja. Und das ist für mich, sag mal, das ist das, was die sozialen Medien tun. Sie decken unsere Schwächen auf und verstärken diese, ja, aber sie machen sie auch sichtbar und lassen sie nicht irgendwo unten liegen. Ja, und wir können nicht mehr weggucken. Dass das Menschen aufregt, dass das Menschen ängstlich macht, unversichert macht. Also ich habe mir das aufgeschrieben, warum Leute wütend werden. Ja, das ist, also das ist meine persönliche Beschreibung, wie ich das sehe. Du ärgerst dich immer über dich selbst, grundlegend. Du kannst dich nicht über was anderes ärgern. Du kannst dich nur über dich selbst ärgern. Und entweder ärgerst du dich darüber, dass du irgendwas nicht kannst, was du da gerade siehst, ja, und du würdest es gerne können, kannst du es aber nicht, und dann bist du sauer. Ja, oder du kannst es an dir selber nicht leiden, und dann wirst du auch sauer. Das ist so das einfache, ganz, ganz einfache Ding, wie ich das für mich an einem Datenpunkt festgestellt habe. Wir sind als Menschen, die ganzen Technologien, wenn man auch mal anguckt, wie Zeitungen, die Yellow Pages, der Begriff ist eigentlich auch interessant, der ist entstanden irgendwo um 1900 rum, weil die einfach eine andere Farbe genommen haben, um dann aufmerksamer zu werden. Aber die haben im Endeffekt genau das Gleiche gemacht, was heutzutage BuzzFeed und Co. und alle, you name it, haben die auch gemacht. Alles schon da gewesen. Was wir als, oh Gott, das Internet macht das. Wenn man sich in der Medienhistorie anguckt, dann ist das alles schon mal passiert. Alles schon mal da gewesen. Der einzige Unterschied ist die Skalierung. Und das ist so die Sicht aus Softwareentwickler. Jetzt werde ich aber sehr persönlich. Also ich habe vor 20 Jahren gesagt, Software macht die Welt kaputt. Also wegen Software werden die Leute, wie gesagt, einen Realitätsverlust erleben und deswegen wird es zu einer Krise kommen. Damals habe ich gedacht, Software macht immer mehr, macht immer mehr, macht immer mehr und dann ist dein Konto weg. Bist du geschmissen. Das ist dann blöd. Und ich sage, die Software geht kaputt. Das war meine Überlegung. Software stürzt ab, weil sie per se instabil ist. Und deswegen wird dann quasi auf einmal diese virtuelle Realität verschwindet und mir fehlt die Hälfte von meinem Leben, von meiner Realität. Letztendlich passiert genau das, aber nicht jetzt, weil die Software nicht geht, sondern weil sie zu gut geht. Und weil die Software aktiv unsere Realität kaputt macht. Ja? Das passt dann auch ganz, ganz gut. Was ist meine Welt? Überlegt euch. Die Leute stehen morgens auf, gucken auf ihr Handy. Scheiße, 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 scheiße. Da stehen die nicht gerne auf. Da haben die keinen Bock drauf. Ja? Und dieses Scheiße, 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 anstatt schick, gut und irgendwas. Ja, das ist der Job, den wir als Gesellschaft haben, dass wir sagen, hey, da ist auch was Gutes dabei. Ich lebe in Thailand, telefoniere mit meiner Frau, bin hier irgendwo im Edeka unterwegs, ja, und rede mit meiner Frau auf dem Handy und dann kommt so eine ältere Frau und sagt, was fällt Ihnen ein? Können Sie Ihr Gesicht nicht aus dem Telefon nehmen? Das ist ja und nicht mal einkaufen können Sie ohne das Ding. Dann sage ich, gucken Sie mal, meine Frau. Und meine Frau dann so, guten Tag. Und sie, oh nee, das ist ja toll. Ja, hat auch was Gutes. Ja,
weil du gerade in Deutschland bist, ne? Genau,
zu dem Klassentreffen. Ja. Spannend. Und Software-Leute, vielleicht das ist so ein Punkt, Software-Leute sind Abstrahierer. Das ist das, was ganz schwierig ist für normale Leute. Wenn ich Software schreibe, muss ich abstrahieren. Das heißt, ich muss Gefühle wegnehmen und ich muss alles reduzieren auf Bits und Bytes, auf Wenn, Dann und auf einfache Logik. Ja, und das ist Plakative, ja, genau. Und der Typ Mensch, der sowas tut, das ist ein Klischee, aber ich denke, das passt in meiner persönlichen Erfahrung, passt das schon. Der Typ Mensch, der diese Begabung hat, der diese Fähigkeit hat, dem fehlt es recht häufig auf der emotionalen Seite. Mhm. Und das macht es für uns dann schwieriger, für uns Softwerker, dass wir da verstehen, dass wir nicht nur einfach irgendwie ein geiles Programm geschrieben haben, sondern dass das Programm auch wirklich Emotionen von Menschen beeinflusst. Social Dilemma ist da sieht man das, wie es den Leuten wirklich aus den Augen fällt. Fuck, da habe ich jetzt gerade richtig Scheiße gebaut. Das war doch, als ich das dachte, war das geil. Ja, war super geil.
Und was denkst du, wäre in unserem Kontext jetzt da eine Lösung? Was wäre, wenn du sagst, okay, diese Menschen mit diesen Stärken in diesen Bereichen, die sich darum kümmern, sowas zu entwickeln, die brauchen eben diese Begabung, denen fehlt es aber vielleicht an Emotionen. Was ist die Lösung?
Ich denke, miteinander reden, auf eine gute Art und Weise miteinander reden. Ja, also ein Troll beibringen, nicht Troll zu sein. Und meine Erfahrung ist.
Entschuldigung. Ich wollte gerade, als du das mit dem Troll gesagt hast, musste ich an Marias Vortrag denken, eben vielleicht gar nicht so sehr auf die Trolle konzentrieren, sondern wirklich die Community stärken und vielleicht die Community auch von Softwareentwicklern stärken mit mehr Diversität, Vielfältigkeit.
Passiert. Also es passiert schon. Also es ist wirklich schon so, dass da auch Frauen mehr gefördert werden und. Aber ich muss schon sagen, dass also Softwarefirmen schon immer noch ein recht sexistisches Umfeld sind im Vergleich zu anderen. Das böse Kind in dem Bereich ist definitiv als Branche die Spieleindustrie, so leid es mir tut. Also ich spiele gerne Spiele, aber die Umgangsformen dort sind also schon sehr fragwürdig. Das ist ein Lernprozess und Transparenz, Offenheit, den Troll ausschalten, klar, also da bin ich auch schon dabei. Also ich muss die nicht füttern, die Jungs, ganz und gar nicht. Aber letztendlich ist ja nicht das Ziel, die Troll sein zu lassen. Das Ziel ist ja, denen zu zeigen, hey, es gibt einen anderen Weg. Also ich kann jetzt entweder sagen, ich trenne mich von den Trollen und ich rede nicht mehr mit denen. Und das ist ein ganz klassisches ethisches Dilemma. Ne? Also auch das gleiche wie Toleranz und Nicht-Toleranz und nicht-tolerant gegenüber der Intoleranz und so weiter. Also das ist immer so ein Henne-Ei-Ding.
Ich finde das
kontinuierlich arbeiten.
Ein sehr treffendes Format, finde ich, hat Hyperbowl entwickelt, eine Produktionsfirma. Das Format heißt 13 Fragen vom ZDF. Mhm. Und da geht es um Debattenkultur, bei dem man einen gemeinsamen Nenner sucht. Und das sind genau die Debatten, die Leute wütend und laut machen, wozu Menschen schon irgendwie viral gegangen sind, einfach nur, weil sich so viele Menschen abfacken darüber. Und die Redaktion versucht bei jedem Thema den wissenschaftlichen Konsens zu finden und nicht in die False Balance Falle zu tappen, nämlich die zum Beispiel Klimaleugner dazu zu hauen oder so. Emily feiert das Format auch. Ich auch mega. Ich suchte jede Folge, weil es so toll ist. 6 verschiedene Positionen, angeblich auf der Pro- oder Kontraseite jeweils 3, aber eigentlich sieht man auch, jeweils die Leute haben ganz unterschiedliche Haltungen und Meinungen. Und das Ziel ist es sozusagen ein bisschen auch so mit so einem Game-Charakter einen gemeinsamen Nenner zu finden. Sowas wünsche ich mir irgendwie so in analog auf der Welt.
Also das Hilfsmittel ist die Frage, ne? Wie geht's dir? Also einfach das im Hinterkopf behalten. Da ist ein Troll, da kann ich auch noch fragen. Ich muss dem ja nicht antworten, aber ich mal fragen, wie geht's dem eigentlich?
Mhm. Ja. Ich hab...
Ist auch gerade... Oh, Entschuldigung, noch ein Format ist mir eingefallen gerade, als es um diese 13 Fragen, das kenne ich gar nicht, das muss ich mir mal angucken. Ich glaube, ich weiß gerade nicht hundertprozentig, wie es heißt. Ich hatte es im Faktenforschen-Team auch empfohlen. Ich glaube, Auf der Couch von ZDF, wo nämlich auch zwei Gegenmeinungen quasi auf die Couch gesetzt werden und begleitet werden darin in ihren verschiedenen Meinungen, auch sehr zu empfehlen.
Okay.
Sind wir wieder bei der großen Empfehlungsreise. Ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage, aber vielleicht auch kurz zwei Empfehlungen, weil auch das Wort Troll jetzt so oft fiel und Don't Feed the Troll. Gibt eine sehr tolle Studie aus Zürich, von der Uni Zürich, die sagen, wie kann man, wenn man denn dem Troll begegnen möchte, den Trollen am besten begegnen, das ist mit, indem man empathische Äußerungen hinzufügt, indem man nämlich sagt, ich glaube, das, was du gerade sagst, ist für diese Person nicht so cool. Oder, ne, oder das könnte unter Umständen Leuten wehtun, was du gerade machst. Und die Studie, so komisch es klingt, hat herausgefunden, dass auf einmal Trolle dann auch weniger aktiv werden, weil sie sich wahrscheinlich irgendwie erwischt fühlen oder blöd fühlen oder was auch immer. Und man stärkt gleichzeitig auch die Community mit, indem man natürlich auch die Community sagt, guck mal, das ist, glaube ich, jetzt nicht so cool, was der da gesagt hat oder die da gesagt hat. Genau, und dann, ich bin auch hier noch von großer Fan, Geschichten gegen den Hass von Bastian Berbner, gibt es auch als Podcast im NDR. Also da geht es auch darum, dass Menschen, die eigentlich sehr woanders sind, sich auf einmal begegnen und auf einmal ihren Horizont erweitern, ihre Vorurteile abbauen und genau da einfach auch, also wenn man The Cleaners geguckt hat, das hatte ich eben auch schon mal, The Cleaners hat immer ihre schlechte Laune und hat einen Hass auf Facebook danach, da geht es um diese Menschen, die auf den Philippinen die ganzen Kommentare löschen müssen und Beiträge löschen müssen und auch sehr, sehr schlimme Dinge sehen und das auch nicht so gut verarbeiten. Also da kriegt man auch sehr schlechte Laune. Die bessere Laune kriegt man dann mit den Geschichten gegen den Hass. Aber jetzt zur Frage an Volker. Da sind wir sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt ja, wir leben ja gerade so ein bisschen in einer dystopischen Welt. Ne? Wir haben irgendwie einen Klimawandel, wir haben eine Pandemie. Gestern haben wir in der Ukraine eine fürchterliche Situation wahrnehmen müssen. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, trotz all dieser Dinge und vielleicht auch in die digitale Zukunft gucken, so in, weiß nicht, wir haben das Jahr, was haben wir jetzt, 22, ja, 2037 oder so, ist keine Ahnung. Also mal ganz naiv, fiktiv gefragt, wie sollte deiner Meinung nach denn die digitale Gesellschaft, sofern sie denn noch existiert, 2037 im Idealfall aussehen? Also wirklich vielleicht auch sowohl realistisch, vielleicht aber auch zwischen Realismus und Wunsch kannst du ja da auch mal beide Seiten aufmachen. Wenn du möchtest. Und gerne dann
also
auch danach
Maria. Erstmal, ja. Ja, okay, gerne. Also das Wichtigste ist erstmal, dass ich dann in Rente bin. Das ist schon mal gut. Das andere ist, das Digitale ist nur ein Teil von uns. Und das ist ein neues Werkzeug, ein neues Tool, das wir haben. Wenn die grundlegenden Tendenzen, da gibt es so zwei, drei Stück, die negativ sind, also gerade Klima ist mit Sicherheit ein negativer Aspekt, die Trennung und ist auch ein negativer Aspekt. Wenn man aber die grundlegenden Tendenzen anguckt, wie viele Leute sich im Krieg befinden und wie viele Leute Zugang zu Bildung, Fortbildung, Information haben, dann wäre aus meiner Sicht, also das Gute ist, dass mehr Leute Internetzugang haben. Und das Wichtige, da kann ich nicht sagen, wie es wird, aber das Wichtige ist, dass wir auch lernen, damit umzugehen. Weil wir lernen gerade alle, mit dem Ding umzugehen. Facebook ist gerade mal 10 Jahre alt. Gerade mal 10 Jahre. Und vom Level her ist das, also im Sinne von, wie viel Wumm diese Technologie hat, sind wir hier aufs Level Buchdruck, ne? Ganz andere Geschichte, aber der Effekt, den das Ding hat, ist massiv. Und wir sind jetzt gerade mal 10 Jahre drin und ich glaube nicht, dass irgendjemand, wann war es, 15, irgendwo in den 30ern oder sowas, dass jemand 15, was weiß ich, 15, 50 schon absehen konnte, was Bücher alles machen können. Das lernen wir zusammen. Und solange wir solche Diskussionen, wie wir jetzt hier haben, solange wir Leute haben, wie die Maria, die losgehen und sagen, hey, jetzt können wir mal endlich über Sachen reden, da können wir vor 20 Jahren, also die Themen, die du ansprichst, Maria, ne? vor meiner Schulzeit, also als ich 20 Jahre alt war oder Ende 20, diese Themen anzusprechen überhaupt, Also 90% denken da gar nicht dran, die anderen 10% trauen sich nicht. Und das geht heute, das ist ja schon mal geil. Insofern weiter so, aber zuallererst, also die Priorität ist definitiv Klima. Sorry, da ist mir digital scheißegal. Klima ist da wichtiger.
War der spannende Bogen auch, weil wir ja auch ganz viel bei Klimagerechtigkeit darüber nachdenken, dass es halt was bringt, Allianzen zu schüren. Und dass so die Frage nach dem individuellen Konsum zum Beispiel weniger Effekt hat als die Frage nach natürlich politischen Entscheidungskräften und auch sowas wie, wie kann sich eine Masse zusammenfinden, sowas, so Leute wie Fridays for Future eben. Und eigentlich hat da ja das Internet eine große Macht, ne, über das Internet, und das hat ja Fridays for Future zum Beispiel auch getan. Da bin ich auch schon wieder bei den Chancen, ne, weil ich irgendwie schon immer darüber nachdenke, was mein Wunsch wäre für positive Entwicklungen. Aber ich wünsche mir für die Zukunft, um Lisas Frage zu beantworten, dass erstens, und da hat Volker eben auch schon drüber gesprochen, dass es nicht mehr der Fall ist, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Also es gibt Gesetze, die das regeln, und ich finde, sie sollten noch mehr werden. Und ich denke, im Internet darf nicht ein kapitalistisches Interesse über das Soziale halt wirken. Also wenn Formen oder so einfach so lassen werden. Und zum Beispiel eben das größte Interesse ist, was ist am lautesten, wo wird am meisten geklickt oder wo wird am Ende am meisten gekauft, sind das andere Logiken oder andere Herausforderungen, als was kann uns das bringen irgendwie als Individuen. Aber ich bin auch immer ein großer Fan davon zu sagen, oder ich betone immer, dass das alles natürlich Dinge sind, die schon da waren. Das hat Volker eben auch schon gesagt. Auch immer spannend finde ich zu sagen, die Angst vor Social Media ist auch nicht neu. Also ne, als Buchdruck am Start war, haben alle Leute gesagt, oh mein Gott, wir werden nie wieder miteinander reden. Alle Leute werden nur noch ins Buch gucken. Das ist so schrecklich. Und es ist ja irgendwie das Gleiche, ne? Wie jetzt auch. Also sozusagen, mir zumindest persönlich hilft es zu sagen, auch unsere Angst jetzt ist nicht neu. So, auch diese Fragen und Sorgen waren schon vorher da. Ich finde es sehr schön, auch von Volker dann so zu hören, wir lernen jetzt alle gemeinsam. Ja, und ich denke auch eben zum Beispiel so Themen wie Diskriminierung waren schon immer da. Ne? Das ist eben auch nicht nur was im Netz passiert, so, sondern das ist was, wo man echt auf sich selber gucken kann und auf sein privates Umfeld.
Und würdest du auch eine Chance darin sehen, soziale Medien, so wie Volker es vorschlägt, lieber Netzwerkmedien zu nennen?
Ach so, bei Begrifflichkeiten bin ich immer so ein bisschen raus, obwohl ich selber immer voll spannend finde, aber ich bin es natürlich vor allen Dingen als Journalistin immer gewohnt, Inhalte an ein Publikum zu bringen, und dann bin ich häufig bei so akademischen Begrifflichkeitssachen, bin ich dann voll oft so, ich für meine Energie und meine Kapazität versuche mich dann immer so auf andere Sachen zu konzentrieren als in so einer Begrifflichkeitsfrage, zum Beispiel auch ein Thema, warum ich mich nicht mehr mit Leuten darüber streite, ob sie gendern oder nicht, sondern lieber andere große Fragen noch beschäftige. Bisschen ist meine Haltung immer so bei Begrifflichkeiten, obwohl ich bei allem vollkommen zustimme und auch keinen Kontrapunkt habe und selber voll viel gelernt habe, auch durch diesen Diskurs, was ja auch total wichtig
ist. Ist halt schön zu motzen. Ich finde das ist ein geiler Widerspruch, Social Media. Es ist so ein Witzbegriff. Ja. Müsste man ja eigentlich jeden Tag um die Ohren hauen.
Ja. Ich denke, auf jeden Fall.
Vielen Dank, genau. Es gibt auch schon die typische Frage im Chat, ob eure Präsentationen vielleicht danach auch zur Verfügung gestellt werden können.
Natürlich, klar.
Das geht ja.
Ja, wie schön.
Genau, dann schickt uns einfach die Präsentation, und da, wo ihr den Anmeldelink bekommen habt, aus dieser Adresse bekommt ihr dann natürlich dann auch in den nächsten Tagen die Präsentation nachgeschickt.
Entschuldigung.
Alles gut. Genau, also habt da auch ein bisschen Geduld, dass das nicht vielleicht jetzt direkt in einer Stunde kommt, aber die nächsten Tage kommt das alles. Ich würde gerne, glaube ich, nochmal aufs Graphic Reporting gehen, wenn Lisa nicht noch eine Frage an Volk oder
Maria. Nee, genau. Ich würde nur noch mal darauf hinweisen, auch im Chat sind jetzt wirklich noch viele Links reingegangen. Wer das möchte, rausholen, rauskopieren. Genau, sehr, sehr spannend, auch mit den 13-Fragen-Format dann für mich persönlich. Vielen, vielen Dank an Maria und Volker. Es waren wundervolle Vorträge. Wirklich, wirklich sehr, danke, sehr schön. Ein wunderschöner Aktionstag, und jetzt freue ich mich auch noch mal, um auf das Graphic Recording von Claudia zu schauen. Danke euch auf jeden Fall.